That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it.
Klimakrise mit Ansage. Donald Trump ist wieder US-Präsident und hat gleich in seiner Rede zum Amtsantritt deutlich gemacht, dass er für die Förderung der fossilen Wirtschaft steht. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Aufkündigung des Weltklimaabkommens. Wir sprechen darüber, was das bedeutet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz und sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Sandra Kirchner, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit Susanne Schwarz, die das Umweltressort bei der Taz leitet. Hallo Susanne.
Hi. Ihr hört die Folge vom 24. Januar 2025 und wir sprechen wie immer über die drei wichtigsten Klimanews der Woche. Als erstes geht es heute darum, dass die USA schon wieder aus dem Pariser Weltklimaabkommen aussteigen. Dann sprechen wir über die Treibhausgasemissionen von tierischen Lebensmitteln bzw. Den Konzernen, die sie herstellen. Und zum Schluss sprechen wir darüber, warum der erhöhte Absatz klimafreundlicher Wärmepumpen zum Ende letzten Jahres nur teilweise eine gute Nachricht ist. Ja, und wir beginnen gleich mit Donald Trump. Den haben wir im Intro schon gehört. Und am Montag, ihr seid dem Thema diese Woche mit Sicherheit nicht entkommen, hat er sein Amt als US-Präsident angetreten. Und direkt nachdem er seinen Amtseid abgelegt hatte, teilte er den Vereinten Nationen mit, die USA steigen aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Nicht überraschend, das hatte er ja in seiner ersten Amtszeit ab 2017 auch schon mal so gemacht, genau so. Die USA waren dann mit Joe Biden zwischendurch wieder eingetreten und auch für dieses Mal hatte Trump den Wiederaustritt schon angekündigt. Also das heißt, alle hatten damit gerechnet und nun ist es aber eben tatsächlich passiert. Und wir wollen uns mal gemeinsam angucken, was das bedeutet, beziehungsweise was da dran hängt.
Genau, vielleicht erstmal zu den Formalia. Das Paris-Abkommen wurde 2015 beschlossen und es soll die Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad begrenzen, möglichst 1,5 Grad, wobei letzteres mittlerweile praktisch ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es läuft also insgesamt nicht gut damit. Der Austritt der USA wird nicht sofort wirksam, denn das Klimaabkommen hat ja eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Das heißt, die USA sind ab Anfang 2026 kein Mitglied mehr. Und das, jetzt weg vom Formalen, ist natürlich ein Symptom dafür, dass die USA unter Trump keinerlei Wert auf Klimaschutz legen, zumindest auf Bundesebene. Sie sind der zweitgrößte CO2-Emittent der Welt und entsprechend stark wirkt sich das auch aus. Jetzt kann man sagen, die USA haben auch viel CO2 ausgestoßen, als sie Mitglied im Paris-Abkommen waren und Joe Biden regiert hat. Und das stimmt natürlich auch, aber einen Unterschied macht es natürlich trotzdem. Biden hat mit dem Inflation Reduction Act das größte Investitionspaket der Geschichte der USA aufgesetzt. Ja, und in dem ging es eben in erster Linie um die Förderung von Zukunftstechnologien. Und Trump hingegen sagt, er will verstärkt Öl und Gas fördern, also Anti-Klimaschutz mit Ansage. Ja, auf der Pro-Seite steht, dass viele Bundesstaaten in den USA anders ticken und manches durchaus selbst in der Hand haben, also auch ein bisschen gegensteuern können.
Der Paris-Austritt wirkt sich natürlich auch auf die Klimaverhandlungen aus, also auf die internationalen Verhandlungen zu dem Thema im Rahmen des Paris-Abkommens. Und ja, als internationaler Partner fallen die USA weg, wenn da jetzt in den Verhandlungen Allianzen gesucht werden. Und mein Taz-Kollege Jonas Waag hat darüber diese Woche mit einem Experten von der Stiftung Wissenschaft und Politik geredet. Der meinte, ja, bisher sei es die Strategie der Europäischen Union gewesen, immer eine sozusagen die Koalition besonders ambitionierter Länder beim Klimaschutz zu suchen und dadurch Fortschritte in den Verhandlungen zu erzielen. Und das werde jetzt schwierig. Wobei man sagen muss, die USA, die hatten auch durchaus immer wieder wechselhafte Phasen, da auf den Weltklimakonferenzen zum Beispiel. Also waren je nach Thema mehr oder weniger produktiv in den Verhandlungen. Und ja, das ist auch irgendwie schlüssig, denn es ist ja ein Land, das viel Geld mit der Förderung und mit dem Verkauf von fossilen Energien verdient. Und das spiegelt sich dann auch in den Interessen wider, die sie international vertreten, klar. Ja, also es wird auf jeden Fall interessant, wie sich da neue Achsen bilden auf internationaler Bühne. Also wie sich zum Beispiel China verhält, wie große Staaten des globalen Südens, wie Indien und Brasilien ihren Einfluss entwickeln, ja und so weiter. Es besteht ja mit dem weltweiten Rechtsruck auch so ein bisschen die Gefahr von Nachzüglern. Ja, 2017 war das nicht so. Da waren die USA relativ isoliert. Das war da auch eine Befürchtung und ist da eben nicht passiert, dass ganz viele andere Länder da eben reagieren und mitziehen mit den USA. Da blieben alle anderen Länder dabei. Mal gucken, wie das diesmal wird.
Ja, ganz konkrete Auswirkungen wird der Paris-Austritt der USA übrigens auf den globalen Süden haben, weil deren Beitrag zur Klimafinanzierung jetzt fehlen wird. Das sind ja die Hilfsgelder, die der globale Norden den armen Ländern durch die hauptsächliche Auslösung der Klimakrise schuldet. Die USA haben 2023 nach eigenen Angaben knapp 10 Milliarden US-Dollar beigetragen, in absoluten Zahlen fast doppelt so viel wie Deutschland. Relativ zur Bevölkerungsgröße und zum CO2-Ausstoß sieht es natürlich wieder anders aus. Aber darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall fällt viel Geld weg, das eigentlich in Klimaschutz und Anpassung im globalen Süden fließen müsste.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema, und zwar zum CO2-Fußabdruck der Fleisch- und Milchwirtschaft. Die meisten von euch wissen bestimmt, dass es nicht besonders gut fürs Klima ist, jeden Tag vor allem rotes Fleisch zu essen und Unmengen an Milch zu trinken. Und konkrete Zahlen zu den CO2-Emissionen der Lebensmittelproduktion hat diese Woche die Umweltorganisation German Watch vorgelegt. Demnach verursachen die jeweils 10 größten Unternehmen aus der Fleisch- und aus der Milchwirtschaft fast 64 Millionen Tonnen CO2. Zum Vergleich, es sind mehr als 60% von dem, was alle Autos in Deutschland innerhalb eines Jahres ausstoßen. Und ja, die stoßen sehr viel Treibhausgas aus. German Watch spricht bei diesen 20 Unternehmen aus der Fleisch- und Milchwirtschaft deshalb auch von Superemittenten.
Ja, und für die Studie hat die Umweltorganisation die Treibhausgasemissionen für ein Kilogramm Fleisch bzw. Milch berechnet. Dabei wurden nicht nur die Emissionen berücksichtigt, die das Unternehmen selbst verursacht, sondern eben auch der CO2-Ausstoß über die gesamte Lieferkette hinweg. Also zum Beispiel wurden auch die Emissionen aus dem Anbau von Futtermitteln für die Tiere mitberechnet oder welche Klimawirkungen infolge der Ausbringung von Gülle auf Äckern entstehen. Ja, Fachleute bezeichnen das als Scope-3-Emissionen, wenn die ganze Wertschöpfungskette berücksichtigt wird. Und diese einzelnen Werte hat German Watch für Hühner, Schweine und Rindfleisch sowie für Milch ermittelt und diese dann mit den Produktionsmengen der 10 größten Fleisch- und Milchkonzerne multipliziert, darunter eben Unternehmen wie Tönnies, Westfleisch, Deutsches Milchkontor und Müller.
Und dann gab es dann noch einen zweiten Schritt, da wurden nämlich noch Opportunitätskosten berücksichtigt. Das heißt sozusagen der entgangene Gewinn fürs Klima dadurch, dass man Flächen halt in der aktuellen Form landwirtschaftlich nutzt, statt sie zu pflegen. Denn gesunde Natur kann ja mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen und speichern. Und wenn man das einrechnet, dann verdoppelt es die CO2-Emissionen der Fleisch- und Milchwirtschaft noch. Und das sind dann für diese 20 Unternehmen 130 Millionen Tonnen CO2. Und ja, das entspricht dann schon dem anderthalbfachen CO2-Ausstoß des Autoverkehrs in Deutschland. Ist also echt viel.
Ja, und neben den Emissionen macht der Bericht von German Watch auch konkrete Vorschläge, wie die Konzerne ihre Emissionen mindern könnten. Da wird als erstes genannt, dass weniger Tiere oder tierische Produkte verarbeitet werden sollten, insbesondere bei Rindern, weil eben bei deren Haltung große Mengen an CO2 frei werden. Der Tierbestand eines Landwirts könnte zum Beispiel an die Fläche gekoppelt werden und Landwirte dürfen danach nur so viele Tiere halten, wie sie mit den eigenen Flächen für Weidehaltung und Futtermittel erzeugen können. Denkbar sind auch preisliche Anreizprogramme. Zum Beispiel zahlt der dänisch-schwedische Konzern Arla BäuerInnen einen höheren Milchpreis von 1,4 Cent, wenn sie Umweltschutzmaßnahmen ergreifen. Das müsste natürlich damit einhergehen, dass in Deutschland auch seltener Fleisch gegessen und Milch getrunken wird. Und außerdem sollte auch weniger gedüngt werden. Und laut German Watch braucht es auch einen einheitlichen Standard, wie eben die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Klimabilanzen aufstellen und erfassen. Den gibt es bislang nämlich noch nicht. Und überhaupt sei die Transparenz bei den CO2-Emissionen der Branche nicht gegeben.
Manche Unternehmen, die da untersucht wurden, haben auch schon Stellung genommen. Das Deutsche Milchkontor zum Beispiel, das ist eins der größten deutschen Molkereiunternehmen. Und das sagt, aber wir, also jetzt die Landwirtschaft im Ganzen, wir als Sektor, wir halten doch unsere Klimaziele ein. Und jetzt ist es ja so, dass die CO2-Grenzwerte für die einzelnen Sektoren, also wie Verkehr, Energie oder eben Landwirtschaft, im deutschen Klimaschutzgesetz gar keine praktische Rolle mehr spielen. Die frühere Praxis, dass der zuständige Bundesminister beim Verfehlen der Ziele denn so ein Programm zum Gegensteuern vorlegen muss, das gibt's ja nicht mehr. Aber es stimmt tatsächlich, dass die Landwirtschaft ihr Klimaziel eingehalten hat. Also offizielle Daten für 2024 gibt's da noch nicht, aber im Jahr zuvor war das so. Also die Emissionen sind da gesunken, weil der Tierbestand tatsächlich auch gesunken ist und deswegen weniger Gülle anfiel, die man auf die Felder ausbringen musste. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Sektorziel für die Landwirtschaft von Anfang an besonders schwach war. Also eher leicht zu erfüllen.
Ja, und der Rückgang bei den CO2-Emissionen kam eben auch zustande, weil die Berechnungsmethoden bei der Umrechnung in CO2-Äquivalente und beim Lachgas geändert wurden. In der Landwirtschaft kommt ja der Klimaeffekt eben nicht nur durch CO2 zustande, sondern auch durch andere Treibhausgase wie Lachgas und Methan. Ja, hilfreich ist vielleicht, wenn man sich anguckt, wie sich der Anteil der landwirtschaftlichen Emissionen an den deutschen Gesamtemissionen entwickelt hat. 1990 lag der bei 6,7% und 2023 waren es schon 8,9%. Wohlgemerkt, da sind jetzt wiederum die Emissionen durch Landnutzungsänderung, also zum Beispiel durch das Umwandeln von Mooren in Äcker, nicht eingerechnet. Die Emissionen der Landwirtschaft sind auf jeden Fall nur geringfügig gesunken, sodass der Anteil der Landwirtschaft an den gesamten CO2-Emissionen eben gestiegen sind.
Zum Schluss als drittes Thema gucken wir uns noch an, wie es um die Etablierung von Wärmepumpen steht, die ja zu den großen Hoffnungsträgern beim klimafreundlichen Heizen gehören. Wärmepumpen sind strombetrieben, also man braucht keine fossilen Brennstoffe wie Öl und Gas dafür. Und bisher heizen wir in Deutschland aber noch zum ganz großen Großteil mit Öl und Gas. Und da kommt auch nicht so richtig Bewegung rein. Letztes Jahr ist der Verkauf von Wärmepumpen beinahe um die Hälfte eingebrochen, wie der Bundesverband Wärmepumpe in dieser Woche mitteilte. Da wurden 2024 rund 193 Geräte verkauft und im Jahr zuvor waren es noch doppelt so viele. Und so viel wie nie zuvor in einem Jahr. Und für 2024 hatten sich die Bundesregierung und die Wärmepumpenbranche eigentlich vorgenommen, dass 500.000 Wärmepumpen verkauft werden. Und dieses Ziel wurde nun aber, wie gesagt, krachend verfehlt.
Ja, dass der Verkauf abschmiert, hatte sich eigentlich schon Ende 2023 abgezeichnet, wo es deutliche Rückgänge bei der Nachfrage nach Wärmepumpen gab. Und diese schwache Nachfrage hielt dann auch 2024 fast bis zum Jahresende an. Und für die Hersteller von Wärmepumpen liegt auch auf der Hand, warum das so gekommen ist. Aus ihrer Sicht hat die Diskussion um das Heizungsgesetz, das Ende 2023 beschlossen wurde, die Kunden verunsichert. Ja, wir erinnern uns, im Februar 2023 wurde ein Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes, so der offizielle Name, durchgestochen an die Bild-Zeitung und die machte dann massiv Stimmung gegen das Gesetz, welches sie als Heizhammer tituliert hat. Ja, und in dem Gesetz steht halt drin, dass neu eingebaute Heizungen zukünftig zu einem Anteil von 65% auf erneuerbare Energien beruhen soll. Und nicht nur die Bild-Zeitung hat massiv gegen die Vorgabe gewettert, auch CDU und FDP haben sich daran gestört. Beide Parteien haben unter anderem behauptet, dass das Gesetz eben nicht technologieoffen sei, was nebenbei bemerkt nicht stimmt. Das heißt ja nur 65% erneuerbar. Wie man das dann hinbekommt, ist egal. Und im Gesetz werden ja auch verschiedene Optionen für eine klimaneutrale Heizung aufgelistet und nicht nur die Wärmepumpe, wie eben kritisiert. Nur ist eben die Wärmepumpe in vielen Fällen eine sinnvolle Option. Das Gesetz wurde ja dann trotzdem im Herbst 2023 vom Bundestag und vom Bundesrat beschlossen, allerdings auch in deutlich abgeschwächter Form. Aber in den Monaten zuvor geisterten eben viele Aussagen über das Gesetz und auch über Wärmepumpen durch die Öffentlichkeit.
Ja, genau. Und gleichzeitig brach die Nachfrage nach Wärmepumpen halt ein. Und ein Problem war auch die Förderung für klimaneutrale Heizungen. Die hat die Ampel zum Jahresbeginn 2024 reformiert. Nur leider war die Infrastruktur dafür Anfang Januar noch nicht verfügbar. Und eigentlich sollte die staatliche Förderbank KfW dafür zuständig sein, aber die hatte zu Jahresbeginn noch keine Plattform, über die Anträge hätten eingereicht werden können. Die ging dann erst im Februar online. Dadurch kam halt die staatliche Förderung für Wärmepumpen nur schleppend ins Rollen, obwohl die Branche selbst sie insgesamt als attraktiv bezeichnet hat. Und das will ja was heißen, denn normalerweise heißt es ja von der Branche oder von der Industrie immer, da braucht es mehr Förderung, das reicht alles nicht.
Im Verlauf von 2024 zog die Nachfrage nach der Förderung zwar an, aber besonders viele Anträge wurden erst im November und Dezember gestellt. Insgesamt 65.000 Stück. Auch dazu hat die Branche eine Vermutung, weil es noch keinen Bundeshaushalt für 2025 gibt, erscheint es eben unsicher, wie lange, wie viel Geld noch fließt. Und die Union hat eben angekündigt, dass sie im Falle eines Wahlsiegs das Heizungsgesetz wieder abschaffen will. Deshalb haben wohl viele VerbraucherInnen zugelangt, sodass sie sich die Förderung noch gesichert haben und eine Wärmepumpe gekauft haben. Dass die Nachfrage nun weiter stark anzieht, erwarten die Hersteller allerdings nicht. Bei den Anträgen im November und Dezember handelt es sich um Vorzieheffekte und für dieses Jahr rechnen sie damit, dass bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen mehr als 250.000 Geräte verkauft werden könnten. Und das ist dann auch der Wunsch an die neue Regierung, den bestehenden Rahmen und die Förderung stabil zu halten. Aber das Ziel von einer 500.000 verkauften Wärmepumpen bleibt ja damit noch immer unerfüllt. Und es macht es auch schwieriger, das Ziel zu erreichen, bis 2030 etwa 5 bis 6 Millionen Wärmepumpen in Deutschland zu installieren. Das gilt als eine Voraussetzung, um die Emissionen im Heizungssektor zu senken. Und derzeit sind wir aber gerade bei 1,7 Millionen Geräten.
Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und wir bedanken uns noch bei Paula Schrott und Norbert Mielke, die uns mit einer Spende unterstützt haben. Danke und ciao.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.